von Zeit zu Zeit mit Jan
und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
Du bist ja immer saisonal unterwegs, ne?
Ja, da versuche ich immer ein Vorbild zu sein, weil man muss ja saisonal genießen, heißt ja bewusst und nachhaltig genießen. Also Dinge, die zu einem bestimmten Zeitpunkt produziert werden, einfach wegzuessen und nicht die Dinge zu verlangen, die in 3 oder 4 Monaten oder vor 3 oder 4 Monaten da waren. Denn die müssten sonst aufwendig in holländischen Gewächshäusern unter Aufbietung von vielerlei Energie und Natur- und Umweltressourcen künstlich erzeugt werden. Das finde ich nicht gut.
Gerade Holland finde ich immer noch relativ regional. Vielleicht ist das meine Einstellung zum Thema, okay, von Hamburg ist Holland nicht ganz so regional, aber irgendwie ist es so regionaler als zum Beispiel Bayern oder so. Und ich habe, du trinkst, wenn ich richtig hingehört habe, öfter mal ein bayerisches Bier.
Durchaus.
Ja, und dann, ach Mist, regional, saisonal, aber das hängt ja schon miteinander zusammen. Man ist ja saisonal in einer bestimmten Region, weil saisonal ist immer irgendwo irgendetwas. Wenn das Pilz eigentlich eher so eine Sommerangelegenheit wäre, dann trinke ich halt im Winter das Pilz aus Tsingtau und dann ist wieder gut oder so. Also ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil das nicht passt, aber so viel zur Regionalität und zur Saisonalität. Deswegen muss man das immer mit der Regionalität, glaube ich, koppeln.
Richtig, das muss man miteinander abklären. Du hast völlig recht, saisonal ist regional verschieden. Mhm. Ja, man kann durchaus mitten im Winter Orangen essen, auch wenn die jetzt gerade nicht im alten Land wachsen, wenn man in Südafrika ist.
Genau.
Da ist das dann ganz normal.
Sind zum Beispiel die berühmten Tomaten aus holländischen Gewächshäusern, die mittlerweile auch in deutschen Gewächshäusern ganz gut gedeihen, sind die ein Problem? Ich dachte, Gewächshäuser haben primär den Vorteil von Sonneneinstrahlung, also der ursprüngliche Energieträger oder der ursprüngliche Energiebringer für Gewächshäuser ist doch die Sonne.
Ja.
Man muss natürlich die Dinger bauen und die Bewässerung ist auch nicht der Regen und sowas.
Ja, du hast recht. Das ist die Frage, ob heutzutage nicht Gewächshäuser schon extrem nachhaltig sein können. Weil die Sonne da ist und den Regen leitet man um vielleicht. Und pumpt ihn nicht aufwendig herbei.
Man könnte es zumindest, ne?
Man könnte es. Gerade in Holland, das liegt sehr tief. Da wendet man sicher nicht viel Energie auf, um Wasser an die Erdoberfläche zu bekommen.
Mhm.
Das müsste sehr hoch sein, das Grundwasser. Das müsste sehr hoch stehen. Und ist garantiert aufwendiger, so ein Gewächshaus mit Bewässerung in Bayern zu betreiben, wo das Grundwasser sehr viel tiefer liegt. Ja,
ja. Ja.
Könnte sein, ja. Da hast du wahr, ja.
Eigentlich, ich habe das nur angesprochen, weil ich meinen Kontrapunkt setze. Und ich habe mir für diese wunderbare Zeit in meinem Kühlschrank unter Aufwendung hoher Energien, zum Glück immerhin Ökostrom, habe ich mir doch tatsächlich einen Winterbock aufgehoben, um nicht zu sagen, ich habe es vergessen. Was mal.
Vergesse, ist gut.
Ja, da waren immer so leckere andere Sachen und so. Und dann wollte ich das immer mit dir und dann lag das da so rum. Und es ist gemeinerweise, ich habe keine Knollen mehr im Schrank, also diese gedrungenen kleinen Flaschen.
Ja.
Sondern eigentlich das Kleinste, was ich in letzter Zeit habe, ist das Helle von Ratsherrn. Die sind ja auch so ein bisschen wie verkleinerte. Ich weiß nicht, also meine Frau sagt immer, die sehen so ein bisschen aus wie Nuckelflaschen, das stimmt schon. Also
ich kenne die unter dem Namen Euroflaschen oder so ähnlich, ich weiß es auch nicht. Das sind die dicken mit kurzem Hals, mit sehr kurzem Hals, die erinnern so
eigentlich
ein bisschen
gar keinem Hals.
Ja. Eigentlich gar keinem Hals, erinnern so ein bisschen an Milchflaschen.
Genau. Also,
na, und die firmieren manchmal in der 02er-Variante unter dem Namen Pülleken. Aus irgendeinem Grund, ja, der im Rheinland verborgen ist.
Genau, im Rheinländischen. Also bei uns,
ja, richtig, genau.
Pülle kennen. Ach so, Pülle im Sinne von Pulle und kennen in Verniedlichung.
Kennen ist das die rheinländische Verniedlichung, ja. Oder ja, die, Entschuldigung, also nicht rheinländisch. Das Kennen ist die Verniedlichung in einer Gegend, die wir sehr gerne mochten. Allein aus dem FFN der 90er Jahre heraus, nämlich dem
Hannover. Wiengebirge.
Ja, und das liegt im Westfälischen.
Nee, das liegt doch noch in Niedersachsen.
Ja, also Westfalen ist ja nun nicht nur Nordrhein-Westfalen. Westfalen ist ja auch ein großer Teil von Niedersachsen.
Nee, selbst Ostwestfalen ist Nordrhein-Westfalen.
Die wesentlichen Gebiete Westfalens, also die wir als die westfälischen Gebiete kennen, liegen in Niedersachsen. In Nordrhein-Westfalen liegt das Revier, was ein Teil Westfalens ist. Aber der größte Teil des Münsterlandes ist doch nicht in Nordrhein-Westfalen.
Ich bin auch hier immer der Geograf, Mist. Aber Nordrhein-Westfalen ist nicht weit.
Es geht durchaus noch westlicher, zum Beispiel Emsland.
Ja, okay, nee, stimmt. Nach Oldenburg fahre ich rechts hoch. Nach Emsland biege ich in Kloppenburg ab, bin dann aber im Emsland. Natürlich geht das noch über bis zu Ems. Und Münsterland ist davon südlich.
Davon ist das Münsterland südlich, ja.
Das ist schon alles ziemlich westlich. Und dann kommt Holland.
Ja.
Ich muss mich mal wieder korrigieren. Die Holländer mögen ja nicht mehr Holland, nur Holland genannt werden, sondern Niederlande. Aber es könnte sein, dass da wirklich die Region Holland als erstes kommt. Kenne ich mich mal wieder überhaupt nicht mit aus. Das bitte ich zu entschuldigen.
Die dürfen sich einfach so umbenennen.
Nein, Holland ist noch nie der Begriff für dieses Land gewesen. Die hießen immer die Niederlande, the Netherlands. Ja. Aber wir blöden Deutschen konnten uns das nicht merken oder fanden das irgendwie abwegig und wussten, dass da eine Region Holland heißt. Das wäre so, als würden die Österreicher die Deutschland Bayern nennen. Ne? Die Amerikaner machen das, okay. Aber von denen erwarten wir ja nicht viel. Aber so in etwa. Ne? Die großen Nachbarn oder Partner gehen immer mit den Kleinen so ein bisschen nachlässig um, indem man sagt, ja, das sind ja die Holländer. Oder die Dänen nennen wir ab jetzt nur noch Jütländer. War ja was.
Oder Seeländer. Das ist noch kleiner.
Ja, aber das ist noch ein, ja, könnten wir auch. Aber mit den Jütländern können wir wenigstens noch kommunizieren. Also ja. Mit den Seeländern auch, aber die wollen immer, dass wir Englisch sprechen. Und da bin ich doch immer so schlecht.
Also ich wusste nicht, dass man sich das wünschen kann, wie man von anderen Ländern genannt wird. Aber wenn das Schule macht, Junge, Junge.
Man kann zumindest, also ich glaube, die Domain von Holland heißt, von den Niederlanden heißt nicht HO, sondern NL. Ich ja, glaube, es gibt offizielle Bezeichnungen und die Holländer, Mist, die Niederländer wollen einfach nur offiziell benannt werden und nicht wie irgend so eine kleine Region.
Ja, und die Engländer wollen auch Vereinigtes Königreich genannt werden.
Ja, aber da weiß ich immer nicht, wie man die Bewohner des Vereinigten Königreiches nennt. Also man nennt sie Bewohner des Vereinigten Königreichs, aber...
Da wird es ziemlich schwierig, ne?
Das schaffen die Niederländer aber gerade noch.
Vielleicht wollen sie aber auch Großbritannien genannt werden.
Ja, damit sie die Iren gleich mit einkassieren oder was?
Nee, das ist ja exklusive Iren.
Aber dann ist Nordirland auch nicht dabei.
Und dann ist nicht mal Schottland und Wales dabei, weil Großbritannien sind ja eigentlich dann nur die Briten. Das steckt ja in Britannien drin.
Ja, aber es ist ja Großbritannien. Das wurde doch später geprägt und da haben sie schon Wales und Schottland mitgedacht, dachte ich.
Ja, das ist richtig, das stimmt. Aber so richtig, die mitgedacht ist ja nicht so mitgedacht ist ja ein anderes Wort für mitgemeint, ne? Und aber wirklich die Aussage getroffen,
dass... stimmt doch gar nicht.
Ich meine, das ist nicht viel mitgemeint?
Das ist schön behauptet. Schön behauptet ist das ein anderes Wort für laut gesagt.
Oder? Mitgedacht ist nicht mitgemeint.
Mitgedacht ist mitgemeint. Nee, ich glaube, mitgemeint ist ganz abfällig, dass man es eben immer nur so behauptet, mitzumeinen, also mitzudenken. Aber es ist mitgemeint ist eben nicht mitgedacht.
Das ist aber ein feiner Unterschied.
Der ist aber deswegen so wichtig, wenn du sagst, in der Gender-Debatte.
Nicht Gender. Ja, nein, nicht Gender.
Das fällt mir beim Mitgemeint. Oder in der Wikipedia. Ja. Da haben wir es wieder.
Weder du noch ich sind eine Frau. Wir können gar keine Aussagen über Gendern treffen.
Hä, was ist das für ein Quatsch?
Sollten wir auch nicht tun.
Können wir aber.
Nein, sollten wir nicht.
Aber natürlich können wir uns Gedanken über Gendern machen.
Das Wesentliche der Debattenkultur heutzutage ist zunächst einmal den Debattenpartner auszuschließen. Du bist nicht dies, du kannst darüber nichts sagen.
Stimmt doch gar nicht. Es gibt solche, mit denen rede ich aber nicht.
Okay, die schließe ich nämlich auch aus. Wenn ich etwas mitdenke, dann tue ich das. Und ich sage, ich denke es mit. Ich denke, mache ich jetzt nicht, ne? Aber wenn ich behaupten würde, ich denke, wenn ich Großbritannien sage, denke ich mir, dass ich damit auch die Iren und die Waliser und die Schotten mit inkludiere, das denke ich. So. Mhm. Da kannst du ja nicht sagen, du meinst das aber nur. Kannst du natürlich sagen, führt aber nirgendwo hin. Also entweder man muss dem Gegenüber, das nennt man übrigens, apropos Wikipedia, AGF, Assume Good Faith. Ne? Da muss man dem Gegenüber die Aussage des Gegenüber annehmen. Mhm. Oder aber man kann sie bezweifeln, aber man kann nicht gegen anargumentieren. Gemeint, gedacht ist dasselbe.
Aber dann möchte ich doch noch mal gerade betonen, dass mit gemeint tauchte ja gerade immer in dieser Debatte auf und das mit gemeint ist eine plumpe Ausrede. Das wollte ich, darauf wollte ich hin.
Das
oder mit gemeint, kann es sein? Es
ist das nicht mit gemeint ist, wird als Ausrede qualifiziert. Mhm. Es ist per se keine Ausrede. Ne?
Das stimmt.
Ich habe mir nichts Böses dabei gedacht, ist nur mal eine Tatsachenfeststellung. Es sei denn, das Gegenüber sagt, ja, ja, sagst du so. Das ist die Kritik an dem mit gemeint.
Ja, das ist die, aber die Kritik am mit gemeint kritisiert nicht die Bosartigkeit des Gegenübers, sondern die Gedankenlosigkeit.
Die Unachtsamkeit, ja.
Die Unachtsamkeit, die Gedankenlosigkeit. Und das ist ein tatsächlich viel größeres Problem, wenn wir einen Bösewicht haben und lauter Leute, die darauf achten und sagen, nee, dem lassen wir aber nichts durchkommen, dann hat er keine Chance. Wenn wir einen Bösewicht und 1000 gedankenlose Leute haben, dann haben wir eine Nazi-Partei, zum Beispiel.
Oder irgendeine andere Partei.
Ja, kann auch eine andere böse Partei sein, aber eine Nazi-Partei passt ganz gut ins Schema. Also Gedankenlosigkeit ist, glaube ich, ein wesentlicher Faktor, der das Böse gegebenenfalls forciert.
Ob man nun Gedankenlosigkeit daran bemerkt, dass Leute Sprache nicht so verwenden, wie ich persönlich sie verwenden würde oder wie Anatol Stefanowitsch sie verwenden würde, das möchte ich aber nochmal mal bezweifeln. Na, dass jeder, der sagt, Engländer...
Anatol Stefanowitsch sagt mir
ja, Anatol was, Stefanowitsch ist ein... ich glaube, Linguistikprofessor.
Ja.
Und der ist einer der Frontkämpfer der achtsamen Sprachdebatte.
Ah, okay.
Gerade ich weiß seinen Namen gerade, weil er sich eingemischt hat um die Debatte um das Dorf Neger im Negertal, das sich gliedert in Oberneger, Unterneger, Neger und Mittelneger, dass er anmahnt, ob man das nicht umbenennen könnte. Oder zumindest sich mal Gedanken darüber machen könnte, ob man das umbenennt.
Ich finde, Gedanken kann man dazu machen. Da wird es natürlich, das wird Wellen schlagen, besonders bei den...
Ja, Negerer heißen die, glaube ich.
Negerer. Man kann sich, glaube ich, aber auch noch über viele andere Ortsnamen Gedanken machen, aber...
Ich sage auch nur, dass er zur Achtsamkeit anmahnt. Ich sage ja nicht, dass er da vor dem Ortsschild steht und das überpinselt.
Nee, aber genau, Achtsamkeit ist gar nicht schlecht, dass man sich oder... dass man sich wenigstens Gedanken macht. Dass man einfach feststellt, hier heißt ja ein Ort ein bisschen doof.
Gedanken machen finde ich gut. Das ist allerdings immer nur ein Teil der Debatte und nicht die eigentliche Debatte.
Mhm. Ja.
Also wenn man einmal in die Runde gesagt hat, nun macht euch aber mal Gedanken, ist das erstens nicht, hat das die Debatte nicht weitergebracht, sondern nur zur Achtsamkeit aufgerufen. Zweitens könnten empfindsame Leute das als Vorwurf empfinden, dass sie sich generell zu wenig Gedanken machen.
Ja.
Und diese Leute würden dann fragen, was bildest du dir eigentlich ein? Bist du hier der Sprachwächter oder was? Und das kann dann schnell zu Frust führen. Zum Beispiel in diese Cancel Culture, über die gesprochen wird. Also das ist ja auch so ein fiktives Vorkommnis, ne?
Ja,
diese Cancel Culture entzündet sich häufig daran, dass Leute glauben, andere Leute würden ihnen das Wort verbieten, während andere Leute ja nur darauf aufmerksam machen, dass man achtsam sein sollte, worauf wieder dann einige Leute empfindlich reagieren, worauf die anderen Leute wieder sagen, siehst du bist nicht achtsam?
Mhm.
Vielleicht bist du ja doch böse, also Teil einer Nazi-Partei.
Genau.
So, und das geht recht schnell.
Also, oder die Leute, denen das vorgeworfen werden könnte, wurde vielleicht noch gar nicht, haben Angst, dass ihnen das vorgeworfen wird und agieren. Dann wird es ihnen vorgeworfen und dann kommt ja noch so ein Rattenschwanz an Angstgeschichten, dass dann plötzlich linken Krawalle kommen oder irgendwelche Aktionen und dann steht man im schlechten Licht und das ist ja irgendwie doof für einen oder für eine Institution oder Einrichtung oder wo auch immer dann gecancelt wird. War angeblich. Und dann sagt man das lieber ab und dann wird das von Dritten als Cancel Culture gewertet. Dabei hat man vielleicht nur abgewogen, vielleicht sogar eine bestehende Gefahr einfach erkannt und gesagt, ach nee, dich möchten wir doch nicht dabei haben, das ist nichts Persönliches. Wie auch immer, ja. Ist nichts Persönliches, es ist auch immer so eine Aussage, als ob sonst andere Dinge persönlich sind. Also.
Persönlich ist per se eigentlich schlecht. Ja, aber bei Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, also nicht nur sich selbst repräsentieren, sondern eine Idee oder einen Gedanken, ein Sprachrohr sind für irgendwen. Also eine Person, die von dem Persönlichsein schon abgehoben ist und auf dem Weg zur Ikone, wie zum Beispiel Anatol Stefanovic, der sich übrigens auch in die Gender-Debatte in der Wikipedia eingemischt hatte. Deshalb war mir sein Name so vertraut. Der ist eigentlich schon mehr als eine Persönlichkeit. Der transportiert schon etwas. Und das sollte jeder Künstler eigentlich auch. Und deshalb ist, wenn man einen Künstler angeht, es natürlich selbstverständlich nichts Persönliches, sondern ein Widerstand gegen die Idee, die er präsentiert. Was im Diskurs auch möglich sein muss, ja. Es sei denn, der Diskurs wird von einer Nazi-Partei geführt, dann kann es lebensgefährlich werden.
Genau, genau.
Obwohl, so ungefährlich war das damals auch nicht, fällt mir gerade ein. Es gab auch damals in Frankfurt Studentenproteste gegen Habermas, weiß ich nicht, aber Adorno bin ich mir ziemlich sicher. Da wurde auch mächtig protestiert, dass die, ja, ich weiß nicht, was ihnen vorgeworfen wurde, aber garantiert auch irgendwas mit Unachtsamkeit. Also davon würde ich ausgehen, ja. Also, dass an den Universitäten Rabatz gemacht wird, das gehört nun mal zu einer Uni. Das ist so mal so.
Es gibt natürlich auch immer wieder Radikale und das muss man halt erkennen und dann muss es halt gewisse Schutzmaßnahmen geben.
Ja.
Und wenn die Schutzmaßnahmen nicht möglich sind, dann ist eine Schutzmaßnahme zu sagen, geht leider nicht, wir können das hier nicht gewährleisten. Und das muss man auch aushalten. Das heißt ja nicht, dass jemand nichts sagen kann, nur weil ein bestimmtes Forum irgendwie nicht so gut passt. Ich wollte doch eigentlich mein Bier aufmachen. Haben wir denn nicht damit
angefangen? Ja, was für ein Bier hast du denn überhaupt?
Ich habe einen Winterbock. Und zwar einen
Winterbock. Ja.
Und zwar bekam ich im Winter, wir bekommen ja immer diese Box mit Lebensmitteln und da war im Winter mal ein Winterbock drin. Von Bitburger. Also, wenn das in dieser Box ist, ist es meist Mainstream oder irgendwas innovatives, Startup-mäßiges.
Ja.
Ich dachte mir, wo du im ganzen Winter immer Winterbock getrunken hast oder Weihnachtsbock oder Winterbier oder keine Ahnung was.
Festtagsbier.
Welcher Festtag ist denn damit gemeint?
Ja, das ist einfach neutraler, denn es gibt Leute, die fühlen sich angegriffen, wenn man Weihnachten, oder die fühlen sich nicht angegriffen vielleicht auch angegriffen, aber die fühlen sich auf jeden Fall ausgeschlossen, wenn man Weihnachten feiert, weil das ja ein christliches Fest ist.
Nein, zum Beispiel ist es gar nicht.
Ja, eben. Und deshalb soll man lieber Festtage sagen.
Ach, man könnte das ja auch Julbock nennen.
Da fühlen sich alle Katholiken ausgegrenzt.
Genau. Ich finde, eine geweihte Nacht ist ja gerade was Neutrales. Ich hatte das letztens gerade.
Ja, echt?
Natürlich. Du kannst doch auch in anderen Religionen weihen. Und wenn du nicht religiös bist, dann ist es dir auch egal.
Nee.
Was?
Wenn ich nicht religiös bin, dann würde ich mich von einer geweihten Nacht distanzieren. Wenn ich aktiv nicht religiös bin, also Religion als Opium für das Volk ansehe, dann würde ich gegen eine geweihte Nacht protestieren. Wenn ich sehr religiös bin, aber nicht der 24. Dezember abends beziehungsweise der 25. und 26. für meine Religion besondere Bedeutung haben, sondern gerade nicht, sondern 12 Tage davor oder so, was weiß ich, wo der 6. liegt, das kann ich jetzt nicht so rechnen. Hanukka liegt ja auch noch davor.
Mhm.
Dann würde ich mich doppelt und dreifach dagegen wehren, dass diese Nacht geweiht ist, weil die 2 Wochen vorher ist ja geweiht. Oder wo das Zuckerfest liegt oder so, nimm jede Religion. Nein, nein. Die geweihte Nacht an sich ist okay, das haben andere Religionen auch, aber nicht am 24. Dezember.
Ja, aber auf dem Bier steht ja nicht das Bier für den 24. Dezember, sondern Weihnachtsbier. Also wenn es da drauf steht überhaupt.
Das so kann man es sagen. Ja, das können andere auch.
Ich finde den Begriff Weihnachten, den kann man wirklich für sich adaptieren. Wusstest du, dass Weihnachten in der Form, wie wir es feiern, eigentlich erst 200-300 Jahre alt ist?
Ja, der eigentliche Weihnachtsmann, der kommt ja am 6. Dezember. Das ist der Nikolaustag, da ist Sankt Nikolaus. Also da ist der Nikolaus da.
Genau, der heilige Nikolaus, ja.
Richtig, genau.
Und dann kamen die Evangelien und fanden das doof, diese heiligen Verehrung.
Richtig, genau. Und die haben das dann umgelegt. Und zwar auf Jesus Geburtstag, der natürlich am 24. passiert.
Na, die haben doch das nur geschlossen im Nachhinein, weil es in der Bibel steht in der dunkelsten Nacht. Und das ist ja das nun ist genau, ja, die waren nicht so ganz so geschickt, das war der 21., aber es ging darum, dass es Winterbeginn ist und der dunkelste, also der kürzeste Tag.
Ja.
Und das ist doch erst später so interpretiert worden, dass es der 24. Dezember dann sein müsste. So habe ich das zumindest verstanden. Oder wie lange ist der 24. Dezember schon irgendwie wichtig?
Naja, also die Katholen machen ja ein furchtbares Gewese um Tage. Da ist ja alles bei Tage. Und das sind immer irgendwelche Tage, die nach oder vor, sagen wir mal, Trinitatis liegen. Der dritte Sonntag nach Trinitatis sei der Sonntag, der an dem das und das ist. Mhm. Oder der fünfte Sonntag vor Pankratius ist, na, und die rechnen sich das Jahr ja so zurecht mit diesen.
Aber Tagen das ganze Jahr ist doch vollgestopft mit Heiligen. Jeder Tag hat doch irgendwelche Heiligen.
Richtig, ja, es gibt aber Oberheilige und es gibt so Mittelheilige.
Und Unterheilige.
Und Unterheilige, genau. Und dann, also diese, ich weiß auch nicht, ob das diese Sonntage nach oder vor, ob diese Tage, an denen man sich da orientiert, nicht nochmal super wichtigere Tage sind. Da habe ich mich leider noch nicht mehr so mit beschäftigt. Muss ich mal dringend machen.
Na, ich finde es ganz spannend. Du hast immer Sonntage, da hast du völlig recht. Und du hast feststehende Tage, die halt, das sind die heiligen Tage, die sind immer vom Datum abhängig. Und ja, die Sonntage variieren ja von Jahr zu Jahr. Du hast aber den Beginn des Kirchenjahres, das ist meines Wissens der erste Advent.
Ach so.
Der vielleicht früher gar nicht erster Advent hieß, das weiß ich aber nicht. Und der fällt ziemlich, das ist der Sonntag vor dem heiligen Nikolaus. Aber was weiß ich nicht. Also warum beginnt das Kirchenjahr 4 Wochen vor Weihnachten?
Ja, das ist schon irritierend. Ja. Ja, und dann fast 5 Wochen vor dem Jahr.
Na, das hat die ja nicht interessiert. Das Kirchenjahr hat ja mit dem Jahreswechsel nichts zu tun. Also warum wir nun gerade auch den 1. Januar als Jahresbeginn haben, ist ja auch mir nicht ganz klar, woher das kommt. Vielleicht wegen Weihnachten und dann ist das der nächste Monat. Denn die Römer haben, glaube ich, ihr Jahr im März begonnen, wenn ich mich recht entsinne.
Also Dezember kommt ja von 12, ne? Dezimal?
Nee, von 10.
Heißt 12.
Nee, heißt 10.
Dez, ja, stimmt. Das ist der 10. Monat und der ist schon recht weit hinten im Jahr, ne?
Genau, und Januar und Februar hatten im römischen Kalender noch 11, hießen genau, noch irgendwie 11. und 12.
März, ja, stimmt. Und dann ist März
der 1.
Der 1., ne? Das kann wohl sein. Wollen wir mal ein Bier aufmachen?
Ja. Darum geht es mir doch die ganze Zeit. Was hast du denn?
Ich habe tatsächlich mir, weil ich dieses Jahr ja auf meine jährliche Irlandreise oder Reisen verzichten musste, habe ich mir hier mit einem tränenden Auge eine Flasche Guinness gekauft.
Ach, wie schön.
Extra Stout, The Original. Natürlich kein Vergleich mit einem Fassbier, aber für ein Stout immer noch ein gutes Bier.
Flasche oder Dose?
Eine Flasche.
Ah, okay. Ja. Das hat ja geschmacklich, finde ich, das ein bisschen frischer. Ne? Das ist
es
nicht
ist
ganz so.
Es ist extrem frischer. Ja, es ist nicht so smooth. Also es ist frischer, es blubbert, es ist aggressiver.
Das ist quasi das Frühlings-Guinness.
Das Frühlings-Guinness, dafür ist es dann aber auch dann noch ein bisschen zu kräftig.
Ja, aber doch nicht in Irland. Was trinkt man denn in Irland im Frühling?
Guinness.
Siehst du? Da ist ja auch das Wetter immer gleich. Da ist es ja auch egal.
So, ja, das unterscheidet sich nicht sehr, das hast recht.
Auf das, was es wert ist, ne?
Auf das, was es wert ist.
Was darin jetzt winterlich sein soll. Ja, doch, ein bisschen würzig, ja? Ja.
Also das Winterbock von Bitburger ist tatsächlich für einen Bock eine extrem milde und wenig malzige Sache.
Das stimmt. Ja, hat aber 8%.
8%.
Also 7,9.
Ja, das spricht wieder für Bock, ne? Also das ist ein sehr, ich musste gerade mal nachgucken, das ist fast doppelt so viel wie das, was ich hier habe, obwohl ich einen Stout habe, was sogar extra sein soll. Aber es hat nur 4,1%.
Echt?
Also wie so ein leichtes Pilz, ne?
Ein Guinness ist, ja stimmt, die haben ja mehr, Malz und die haben Substanz, aber die haben ja nicht unbedingt viel Alkohol.
Das ist dieses Flaschen-Guinness. Also.
Ja, hat denn ein Dosen-Guinness mehr Alkohol?
Ja.
Okay.
Also an 8 kommt es nicht ran. 8 ist, das nee. kann sein, dass das Winterbock, was du da hast, vielleicht geeist wurde. Kann das sein? Steht das da irgendwie drauf? Das ist schon sehr viel. Also ich habe ja auch das
16,8% Stammwürze steht hier immer noch. Oh, unglaublich. Hier steht ja was von Aromahopfen hinten drauf. Gebraut von unserem Braumeister Stefan Meiner. In unseren Lagerkellern bei minus 2 Grad gereift. Aber ist das nicht schon geeist bei minus 2 Grad?
Ja, das ist geeist, ja. Mhm. Das heißt, Dinge, die nicht Alkohol sind, die vereisen und der Alkohol bleibt stärker über. So, und dann hast du halt mehr Alkohol.
Ich habe hier so eine Bitburger Knolle und weißt du, was hier draufsteht?
Na.
Verfeinert mit bis besten Bitburger Siegelhopfen und Aromahopfen Kalister.
Ach nee. Ja, der Bitburger Hammer. Siegelhopfen ist ja sprichwörtlich, ne? Aber das, die trauen sich ja was.
Oh, ich habe mich übrigens verlesen. Hier steht 7,0 und nicht 7,9. Also es sind 7%.
Ja, so kann man sich mal verlesen. Ja, okay.
Meine Augen.
Ja, ich verstehe.
Das habe ich letztens auch mitgekriegt. Wir hatten mal wieder ein Brettspiel hier in der Familie rausgeholt. Das ist irgend so ein Disney-Ding. Und da muss man so kleine Sachen suchen.
Ja.
Und da habe ich mir erbeten, dass ich eine Taschenlampe verwenden darf, damit ich die Dinge überhaupt finde. Die Familie war erst ein bisschen pikiert, aber dann, ich habe jetzt den barrierefreien Zugang der Taschenlampe bewilligt bekommen.
Ist das ein Suchspiel oder?
Genau, du hast halt immer mal so eine Suchaktion und dann ziehst du eine Karte und dann sollst du Fässer suchen.
Ja.
Und da sind wirklich sehr kleine Fässer. So. Für mich schwer zu erkennen. Und wenn ich halt mit dem Kopf dann dichter rangehe, dann werfe ich meinen eigenen Schatten.
Ja.
Und dann finde ich halt auch nichts.
Kannst du noch schlechter gucken, ich verstehe.
Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben?
Egal, wo wir stehen geblieben sind, ich wollte schon ewig lange mit dir über ein anderes Thema reden. Abenteuergeschichten.
Aha.
Abenteuergeschichten, da geht es ja meistens darum, dass irgendwie die Damsel in Distress, also die Frau, die bedrohte Frau,
mhm.
So, das ist ja die klassische Abenteuergeschichte, die
Donkey
Ritter-Stories.
Achso, ja, Ritter-Stories.
Genau, die Ritter-Stories, die Drache, Ritter, bedrohte Frau. Ne? Und der Held geht dann los und rettet die Frau. Einerseits ist es ja schön, weil dann ja beide Geschlechter eine Rolle haben, also mitmachen.
Mhm. Der eine mehr, die andere weniger.
Richtig. Andererseits läuft es ja immer darauf hinaus, dass eben wenn der Höhepunkt der Szene dargestellt werden soll, eben auf dem Buchcover, dann ist da halt die Frau, die gerade unter Stress gesetzt ist, zu sehen und der Held, der vielleicht gerade die Tür eintritt. Ne?
Ja,
das,
oder die Lanze zückt
ein bestimmtes Bild
und den Drachen bedroht.
Aber bei wem das nicht so ist, erstaunlicherweise, obwohl der Mann quasi nur Abenteuergeschichten geschrieben hat, ist einerseits bei Karl May.
Karl May hattest du aber auch mal sehr beschrieben, dass er ein ganz anderes Männlichkeitsbild transportiert.
Das ist richtig. Karl May hat nämlich, das wollte ich gerade sagen, der hat tatsächlich extrem empfindsame Männer, die sehr über sich nachdenken und über ihr Verhältnis zur Welt und zu anderen Männern. Mhm. Diese Karl-May-Romane, da geht es sehr viel darum, was ist das Wesen von Freundschaft, was ist das Wesen von Pflicht, wie wichtig ist eigentlich, was ich selber will. Na, das ist der gesamte erste Winnetou ist ja eine Befreiungsgeschichte, wo der Old Shatterhand, der zu Beginn der Geschichte ja noch nicht Old Shatterhand ist, sondern ein deutscher Ingenieur, der eine Eisenbahn bauen soll, wie der sich langsam von allen Zwängen befreit. Von den Zwängen der Zivilisation und dieses Indianersein annimmt und sich voll auf die Kultur einlässt und da auch zu kämpfen hat. Und das ist alles sehr...
War Karl May damit prägend für Geschichten, wie wir sie dann ab den 70ern erst wieder hatten? Wie der mit dem Wolftanz fällt mir jetzt als erstes ein. Sich auf die Kultur einlassen?
Der mit dem Wolftanz könnte eine Karl-May-Geschichte sein, ja.
Ja.
Das könnte eine Karl-May-Geschichte sein. Also das ist, ganz so blutig geht das, wird mit den Indianern bei Karl-May noch nicht so umgegangen.
War
also
ein bisschen Zeit, schon. Ja.
Mhm. Naja, er wusste es halt nicht so. Ne? Also
das
was da
zudem.
Wirklich
passiert, er war ja nie da. Ja, ja.
Er war nie da. Er hat nur Reiseberichte, also sehr geschönte Berichte gelesen, aber er hat schon sehr viel zwischen den Zeilen gelesen. Also er hat, na, dass die Weißen die Büffel wegschießen, einfach so aus Dafte und das hat er alles angesprochen. Und die zweite Abenteuer, ob das nun Abenteuer sind, darüber lässt sich streiten. Ich bezeichne sie mal als Abenteuer.
Ja.
Abenteuerserie, in der die Frau eigentlich sehr gut wegkommt, das ist bei Sherlock Holmes von Arthur Conan Doyle.
Okay.
Da ist auch niemals eine hilflose Frau, ganz im Gegenteil, da sind extrem kompetente Frauen, sowohl die Frau von Dr. Watson als auch die Frau, mit der Sherlock Holmes viel zu tun hat, Irene Adler. Das sind extrem kompetente, selbstbewusste, selbstgestaltende Frauen, die die Selbstwirksamkeit haben und niemals ausgeliefert oder hilflos sind. Ganz im Gegenteil.
Sind das nicht auch Vorbilder der Frauen oder auch vielleicht der Femme Fatale, die in den Film-Noir-Stories und in den Pipe-Geschichten um nicht Dick Tracy war glaube ich, eine Figur. Also da gab es aber noch wichtigere Figuren. Dick
Tracy war ein Comic.
Ja, dann gab es auch als Verfilmung, aber ich meine eigentlich...
Meinst du Dashiell Hammett? Meinst du Philip Marlowe und
Sam Spade? Ja, Marlowe dachte ich, genau. Da tauchen ja auch immer so Frauen auf, die zwar in Not sind, aber ganz, eigentlich viel tougher auftreten, als sie dann vielleicht sind. Oder sie sind wirklich tough und legen ihn rein oder was in die Richtung. Also ich habe da nur einzelne Filme gesehen, die aber die Frau immer... eher mysteriös darstellt, aber sehr, schon machtvoll.
Ja, aber machtvoll im Sinne von einer Herausforderung darstellend.
Ah, also okay, Frau als Objekt.
Ne, also sie, eher. Genau, entweder ist, bei Philip Marlowe ist die Frau entweder Baby, also seine Sekretärin, oder...
Ja, okay, die meine ich jetzt nicht, Baby. Ja. Mhm.
So, oder es ist halt tatsächlich die Femme Fatale, vor der man sich in Acht nehmen muss.
Ja.
Und die ein falsches Spiel spielt. So. Und das ist, das ist auch das Frauenbild bloß alt anders, ne?
Nee, kein so tolles Frauenbild. Ja, okay.
Nee.
Bei Sherlock Holmes, ich habe tatsächlich nur die neueren, also die neue Serie mit Benedict Cumberbatch gesehen und die Filme mit Robert Downey Jr. Das sind möglicherweise etwas untypische und modernere Verfilmung. Dann habe ich ein paar klassische TV-Verfilmungen gesehen, wo Frauen tatsächlich nicht so präsent sind. Also es gab die Haushälterin. Bei Irene Adler habe ich eigentlich immer Irene gedacht, aber sie war eine Deutsche, ne?
Ja, sie war einfach eine Internationale. Also als er sie kennenlernte, kam
sie... Ja gut, aber wenn du Adler heißt... Das ist so ein Inbegriff.
Kann auch Adler heißen. Ich glaube, Adler hatte er, glaube ich, von seiner Schreibmaschine.
Ach, natürlich, die Adler. Eine wirklich großartige. Noch viel, viel berühmter als die Olympia. Ich hatte eine Olympia-Reiseschreibmaschine. Also, ich bin damit nie gereist. Aber sie war so klein, dass ich sie als Kind gut nutzen konnte.
In deinem Kopf.
Da vielleicht, aber ich bin auch nicht weit gekommen. Nicht mal im Kopf. Ja, und die Frau von Dr. Watson wird tatsächlich in den alten Serien, die Geschichten, die ich da gesehen habe, da taucht die nicht auf. Ist das dann eine eingeschränkte Darstellung aus den 60ern oder 70ern, wo das einfach...
Nein, ich meine die Sherlock Holmes Geschichten, also die Romane
waren es ja nicht, also ja, genau. Geschichten, ja. Ich habe sie jetzt leider nicht gelesen, sondern immer nur Verfilmungen gesehen, deswegen... kann ich nicht viel sagen. Deswegen musst du mich auf Spur bringen, wenn du das einfach so in den Raum stellst. Ich habe keine Ahnung.
Also die Frau von Dr. Watson, Mary Marston, später Mary Watson, die taucht in Verfilmungen, soweit ich weiß, nicht auf in den klassischen. Mhm. In der Benedict Cumberbatch-Serie, da taucht sie auf, ist aber jemand völlig anderes.
Okay.
Also taucht nicht annähernd so auf, wie sie in den Büchern geschildert wird. In der Verfilmung mit Robert Downey Jr., da ist sie schon der Buchfigur näher, wird allerdings nicht so eingeführt, wie sie in den Büchern eingeführt wird. In den Büchern lösen die beiden einen Fall, wo sie drin vorkommt.
Ja.
Und später trifft sich Dr. Watson immer noch mit ihr und dann heiratet er sie auch.
Ah, okay. Das heißt, sie ist Element eines Falls und wenn man sich schon mal so begegnet ist, kann man dann ja auch zueinander finden.
Richtig. Viel mehr Chancen hatte Dr. Watson ja eigentlich auch nicht, persönliche Bekanntschaften zu machen. Er musste ja immer mit Sherlock Holmes durch die Gegend ziehen.
Das stimmt. Und der kennt ja keine geregelten Arbeitszeiten.
Nee, der nimmt auch nicht so sonderlich Rücksicht, wenn man was anderes vorhat.
Nee. Dann, man muss mit voller Hingabe dabei sein. Immerhin erstaunlich, dass Dr. Watson überhaupt heiraten konnte. Aber das stimmt. Die Heirat war auch irgendwo mal ein Thema. Das stimmt. Aber vielleicht ist es auch nur meine eingeschränkte Sichtweise.
Ja.
Aber vielleicht sollte ich doch noch mal zu einem Buch greifen. Ich habe tatsächlich 2 Bücher Sherlock Holmes, da könnte ich ja mal reingucken. Das gefleckte also, Band. Ich kenne die Geschichte zwar schon, aber gelesen ist sie vielleicht noch mal interessanter.
Also ich brauchte jetzt nicht die Pointe zu verraten von das gefleckte Band.
Nein, die Pointe ist mir durchaus vertraut. Und wir wollen auch niemand, wer sie noch nicht gesehen hat, wollen wir hier auch nicht spoilern.
Nein, das wollen wir nicht spoilern. Aber eine Sache muss ich schon sagen, die Sherlock-Holmes-Geschichten sind erfrischend flach. Ja, also diese Falllösungen da, das sind, also das ist, also die große Sherlock-Holmes-Zauberei, die findet außerhalb der Storys statt und hat in den Storys selten eine Bedeutung. Und wenn, dann ist sie einfach viel zu abgefahren, als dass sie Spaß machen könnte. Und die Fälle sind, also das ist schon sehr platt. Ne? Also zur Legende von Sherlock Holmes haben mehr die Verfilmungen beigetragen als die eigentlichen Storys.
Aber Moment.
Beispielsweise.
Ja.
Eine Story. Sie kommen in ein Zimmer, hat nur einen Zugang und jedes einzelne Fenster des Zimmers führt in einen Burggraben, weil das Zimmer ist im Untergeschoss einer Burg. Mhm. Ja? Also der Mörder hätte nur in den Burggraben springen müssen. Und das hat er nicht gemacht. Das haben sie schon herausgefunden. Und Sherlock Holmes wirft einen Blick in das Zimmer und weiß sofort, was der Mordgegenstand ist und wo man ihn findet. Er sagt nämlich, lassen Sie den Burggraben absuchen, dort finden Sie eine Hantel. Das ist das Mordwerkzeug. Denn das Opfer ist erschlagen worden. Dem Opfer wurde der Schädel eingeschlagen. Und Dr. Watson natürlich, wie kommen Sie denn darauf? Und Sherlock Holmes deutet auf den Boden und sagt, sehen Sie da eine Hantel. Kein Mensch trainiert nur mit einer Hantel. Das führt zu Rückenschäden. Und das ist halt völliger Quatsch. Weil viele Leute trainieren nur mit einer Hantel. Es kommt darauf an, wie man sie hält. Und lustigerweise ist im ersten Sherlock-Holmes-Film mit Robert Downey Jr., da gibt es eine Szene, wo Sherlock Holmes Irene Adler verfolgt und über so einen Jahrmarkt rennt. Also da ist so ein kleiner Jahrmarkt, wo ein Feuerspucker ist und eine Wahrsagerin und eben auch ein Muskelmann.
Ja.
Und Sherlock Holmes rennt durch den Jahrmarkt und klaut sich so ein paar Sachen und verkleidet sich damit. Ne?
Stimmt, ja.
Und als er an dem Muskelmann vorbeikommt, dann ist der Muskelmann gerade am Trainieren. Und weißt du, womit?
Mit einer Hantel.
Mit einer Hantel, genau. Und ich glaube, das ist von dem Guy Ritchie so ein witziger Kommentar zu dieser Lösung, ja.
Das glaube ich auch. Also, wenn nicht, wäre es ein toller Zufall. Aber ich glaube, Filmemacher steigen in die Materie ein, befassen sich damit und zitieren, wo sie können, weil das einfach Bock macht. So, da verstecke ich nochmal hier was und da verstecke ich nochmal da was. Und hier mache ein Scherzchen und hier ein Witzchen. Ja.
Ja.
Sehr schön, sehr schön.
Also, wenn du die Sherlock-Holmes-Geschichten nochmal liest, erwarte dir nicht zu viel.
Okay, das ist eine gute Warnung. das heißt, die Film. Aber wie schaffte es Sherlock Holmes denn im 19. Jahrhundert oder Arthur Conan Doyle so zu Ruhm? Also, der Ruhm wurde erhalten durch die Filme, Verfilmung. Aber er hat ja schon im 19. Jahrhundert eine begeisterte Anhängerschaft gehabt und wurde immer wieder aufgefordert, Sherlock Holmes nicht sterben zu lassen. Und ich glaube, sonst wäre das auch finanziell ein bisschen blöd für ihn gewesen.
Richtig, er hat Sherlock Holmes einmal sterben lassen, weil er keine Lust mehr darauf hatte. Und dann hat das Publikum ihn gezwungen, ihn wieder erstehen zu lassen. Und dann musste er Anschlussgeschichten schreiben. Ich glaube, was die Magie von Sherlock Holmes ausmacht, ich glaube, das ist einfach ein Zusammenspiel. Viele dieser Fälle sind ja auch sehr mysteriös.
Ja.
Also das ist ne, so, dass ein Gespenst oder ein Monster die naheliegendste Lösung wäre. Ne? Und dann dreht sich der Fall aber so, dass es doch wieder eine natürliche Erklärung gibt. Und gegen Ende des 19. Jahrhunderts, da war der Spiritismus ja sehr in Mode.
Ah, ja. Na? Und Sherlock Holmes hat immer eine rationale Antwort gegeben.
Richtig, und Sherlock Holmes hat immer eine rationale Antwort gegeben und somit beide Seiten des Publikums angesprochen. Einmal die, die sich für Spiritismus interessierten und einmal die, die sich für die Widerlegung von Spiritismus interessierten. Es half wahrscheinlich auch, dass Arthur Conan Doyle selbst, der war ja Arzt, aber er war auch Spiritist. Also er war spiritistisch interessiert. Also er hat Seances gemacht und er ist auch in einen ganz berühmten Fall verwickelt gewesen, mit Feenwesen aus, ich glaube, Yorkshire. Hast du davon schon mal gehört?
Nein, aber das ist ja sehr faszinierend, dass er in seinen Geschichten alles aufs Rationale zurückführt.
Ja, richtig.
War er insofern ein skeptischer Spiritist oder war er in dem in seiner Rolle Sherlock Holmes, beziehungsweise er war ja eher Watson, Watson wäre auch eher dem Spiritistischen erlegen gewesen, oder? Obwohl er war auch Wissenschaftler als Arzt.
Richtig, Watson war ja gerade der nicht-spiritistische Gegenpart, der aber immer sehr leicht darauf angesprochen hat, auf das Übernatürliche.
Ja, ja.
Arthur Conan Doyle war ein Skeptiker,
ja,
aber generell offen. Und deshalb ist er eben auch in diesem Feenfall verwickelt gewesen. Bei diesem Feenfall handelte es sich um zwei sehr erfindungsreiche Mädchen aus irgendeinem ländlichen Gebiet, aber aus guter Familie, die hatten Zugriff aus irgendeinem Grund Zugriff auf ein Fotoapparat.
Ja.
So. Und die haben Feen fotografiert im Wald. Mhm. So kleine Feenwesen waren da zu sehen, die so bei kleinen Feenhäusern standen. Und die Mädchen haben erzählt, dass sie immer irgendwie Kichern im Wald gefolgt seien und dann hätten sie die Feen fotografiert. So, und diese Fotos, da gab es Diskussionen, ob die echt oder falsch waren. Und dann hat Conan Doyle die, glaube ich, irgendwann für echt erklärt oder hat den Mädchen geglaubt, dass das richtig war.
Okay.
Und tatsächlich waren die beiden einfach nur zwei sehr raffinierte Fälscherinnen, die Feen auf Papier gemalt und ausgeschnitten haben und dann so ins Gebüsch gestellt haben, dass das aussah wie Feen. Und dann mit der Belichtung das irgendwie gedreht haben, dass man das nicht gesehen hat, dass das einfach nur ausgeschnittene Wesen waren.
Ach, wie toll.
Recht berühmter Fall eigentlich, ja.
Das ist dann ja auch erstaunlich, dass er dann doch sagt, er glaubt denen.
Ja, er war da auch schon älter und so, ne? Aber ja, das hatte er geglaubt.
Schon
ja.
Sehr alt. Na gut, das ist ja, ja, okay, ich muss mal wieder mehr lesen. Ich sehe das ja ein.
Es lohnt sich immer und es müssen ja nicht immer gleich Romane sein, ne?
Ich war früher auch immer ein großer Freund von Kurzgeschichten, auch bei Asimov. Deswegen habe ich, glaube ich, Asimov auch sehr geschätzt, weil er, glaube ich, fast alles, was auch später als Romane erschien, waren bei ihm alles immer irgendwie Kurzgeschichten. Deswegen wirkten die Geschichten auch immer so ein bisschen, oder die Kapitel von den Romanen, wo ich glaubte, es wären Romane, bei der Foundation ursprünglich Trilogie, später noch viel mehr Bände.
Ja.
Hat auch alles als Kurzgeschichten angefangen, was ich nicht durchschaut habe. Trotzdem wirkte das Buch immer wieder irrlichternd. Hat hier mal einen Faden aufgegriffen, da mal einen Faden aufgegriffen. Hatte zwar so einen Gesamtzusammenhang, aber es war für mich damals faszinierend und gleichzeitig irritierend. Vielleicht sollte ich da noch mal reingucken mit dem mit der Gewissheit, es sind ja doch alles nur Kurzgeschichten, die hier zusammengestöpselt worden sind. Aber das war für mich, für meine Möglichkeit, schnell eine Geschichte durchzulesen, sind Kurzgeschichten natürlich Gold wert. Also gerade in heutiger Zeit sollte ich mich vielleicht mehr auf Kurzgeschichten konzentrieren.
Ja, also die Asimovschen Kurzgeschichten. Es gibt da noch eine Sache.
Ja.
Es gibt in manchen Romanen gibt es Passagen, die für sich eine gewisse literarische Wertigkeit haben und auch für sich berühmt geworden sind.
Ja.
Also es sind keine Kurzgeschichten, es sind Bestandteile von Romanen, aber stehen für sich alleine.
Okay.
Und das wäre vielleicht auch mal ein Ansatz. Es gibt eine ganz berühmte Passage, zum Beispiel in den Brüder Karamasow von Dostojewski.
Mhm.
Da gibt es eine kleine Geschichte. Ich glaube, das ist die berühmteste von diesen Roman-Kurzepisoden. Die heißt Der Großinquisitor. Da erzählt einer der Brüder Karamasow dem anderen Bruder Karamasow die Geschichte von einer Rückkehr Jesus in Spanien des 15. Jahrhunderts. denn da taucht ein Großinquisitor auf. Also Jesus kommt zurück und beginnt auch Wunder zu tun und zu predigen und wird dann gefangen genommen und dem Großinquisitor vorgeführt. Ja. Und der Großinquisitor, so ein alter, verhärmter Mann, der sagt, ja, ich glaube dir schon, dass du Jesus bist, aber du hast kein Recht zurückzukehren, denn wir haben hier eigentlich alles prima unter Kontrolle als Kirche. Und der erläutert halt Jesus, dass Jesus aus seiner Sicht einfach nur ein Aufrührer ist.
Mhm.
Na? Und alles durcheinander bringt.
Das ja. ist sehr cool. Dann bräuchte ich aber irgendjemand, der mir, also vielleicht bist du es, die Hinweise gibt auf diese jeweiligen Passagen. Hier, nimm mal dieses Buch, aber lies nur Seite 83 bis 98. Da hast du eine tolle Story und der Rest ist auch egal. Also der Rest ist auch toll, aber da sind 1000 Seiten, das brauchst du nicht lesen. Wichtig ist dieser Part, ja, der ist literarisch hochwertig.
Das machen wir mal. Ich habe da zwei Bücher, die Karamasows habe ich leider nicht hier. Aber ich habe hier zwei Bücher mit typischen, sehr bekannten Passagen, die ich dir raussuchen kann, ja?
Das sehr cool.
ist richtig.
Sehr gerne.
Das ist einmal das Gespräch zwischen Settembrini und Naphta in Der Zauberberg von Thomas Mann.
Den hatte ich sowieso noch vor mir, ja, ja.
Ja, ja, vielleicht ist das ein guter Einstieg. Die suche ich dir raus.
Wo doch Thomas Mann dieses Jahr seinen runden Geburtstag feiert.
Ist das so?
Ich glaube, der ist 1875 geboren.
Ach so.
18, wir sind ja, doch im Thomas-Mann-Jahr. Ja. Hast du das auch nicht mitgekriegt?
Wir sind im Thomas-Mann-Jahr. Das ist ja abgefahren. Ach, wie schön. Dann müssen wir uns dieses Jahr den Zauberberg vornehmen. Es geht einfach nicht anders.
Okay. Oh nein.
Der Zauberberg muss sein. Das muss jetzt sein.
Okay.
Vielleicht fängst du mit dieser Settembrini-Passage an und dann wirst du genug Lust auf den Rest bekommen, glaube ich. Ja, also das ist schon ein, ja, also das Wort Jahrhundertroman wurde ein bisschen überstrapaziert, aber das ist schon, also es ist schon bedeutend. Also das, da, ja.
Der Artikel in der Zeit sagt auch, Thomas Mann ist der letzte große deutsche Literat, wo ich dachte, ah ja, ja, okay. Er strahlt. Ja, das muss man in solchen Artikeln dann sagen, wenn es um Jubiläen geht, aber er strahlt schon deutlich über alle späteren Literaten zumindest ebenbürtig aus. Das ist schon meine Wahrnehmung.
Also also danach kam ja immerhin noch mal ein Nobelpreisträger, nämlich Günter Grass.
Ja, ja, nichts gegen Günter Grass.
Ja. Eine Menge gegen Günter Grass, aber
also nichts gegen seinen Nobelpreis. Also ich habe Grass nie gelesen und wenn ich ihn im Interview gesehen habe, fand ich ihn merkwürdig. Aber ich wollte jetzt nichts gegen Günter Grass sagen, weil das nicht das Thema sein soll.
Die Aussage ist, Gordian, die Aussage ist Schwachsinn. Also das ist Reich Ranitzky, der war der Überzeugung und die hat er auch leidenschaftlich vertreten, ja. Aber was ist denn mit Heinrich Böll oder Siegfried Lenz? Das Feuerschiff. Nein.
Fragst du mich gerade zu deutscher Literatur?
Was heißt eigentlich der letzte deutsche Literat? Also davor, was war denn davor? Wer war denn vor Thomas Mann?
Also er vergleicht ihn mit Goethe und sagt, dass er eigentlich auch schon Goethe überstrahlt.
Wer war denn das? Was ist denn das für eine?
Ach so, Adam Sobocinski heißt er, glaube ich. Ist so ein Feuilletonist, den finde ich auch immer ein bisschen schwierig. Aber ich bin auch kein Freund des Feuilletons. Da gucke ich eigentlich immer nur wegen der Filme. Katja Nikodemus, die schätze ich immer. Aber leider schreibt die nur noch selten. Ich glaube, die ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich weiß es gar nicht, wie alt die ist. Aber es sieht immer so aus, als leitet sie nur noch das Ressort. Und wenn du die Leitung übernimmst, dann schreibst du nicht mehr so viel.
Also.
Die fährt immer nur noch zu den Festivals und macht da so ein paar Interviews und trifft ihre alten Kumpels aus der Filmszene.
Ja, Thomas Mann hat Goethe überstrahlt. Ja. Das ist ja völliger Quatsch. Die kann man doch nicht vergleichen.
Das sowieso nicht.
Also Goethe hat Dramen geschrieben und theoretische Abhandlungen und in erster Linie Briefe und tolle, richtig tolle Lyrik. Richtig tolle Lyrik. Thomas Mann hat nicht eine einzige Zeile gereimt, soweit ich weiß. Das ist doch kein Vergleich. Was ist denn?
Ist auch kein Vergleich.
Oder mir entgeht was.
Also ich kann dir ja den Text schicken, aber ich glaube, was Menschen zu Jubiläen schreiben, ist nicht ganz immer von Sachlichkeit geprägt, sondern soll ja diese eine Person, in diesem Fall Thomas Mann, ehren und würdigen und alle anderen müssen dann zurückstehen.
Ja, aber was größer als Goethe ist ja sowas von, das ist als Beleidigung zu gebrauchen, weil es so unzutreffend ist. Das ist ja wie zu sagen, Frank Zappa ist größer als Mozart oder so.
Das interessant, ja, ist vielleicht was dran, aber ja. was ich ja immer gerne mache, wenn ich über die Leute dann lese, dann steige ich in die Wikipedia und gucke so, was ist denn so das Umfeld, gerade weil ich auch vor etlicher Zeit einen Bericht gelesen habe, einen Artikel am Grab von Nelly Mann, das war ja die Frau von Heinrich, die einen schlechten Stand hatte von der Familie und vom Umfeld als irrelevant oder irgendwie, ich weiß gar nicht, wie sie verschrien wurde und auch degradiert. Und da wurde die Mannsche Familie so ein bisschen dekonstruiert. Und das fand ich so ganz faszinierend, die Darstellung. Und dann bin ich in den Wikipedia-Artikel eingestiegen und fand das ganz faszinierend, dass ich weiß nicht, ob es alle waren, aber ich glaube, ich habe da drei Frauen erlebt, die alle Suizid begangen haben. Wo ich dachte so, man sollte nicht als Frau geboren werden in die Mannsche Familie. Nee. Das waren zwar alles verschiedene Umstände, aber irgendwie scheint ja, also ich weiß nicht, ob ständig Frauen des Großbürgertums im 19. Jahrhundert oder Anfang des 20. Jahrhunderts Suizid begangen haben. Ich glaube nicht. Fand ich sehr bezeichnend. Muss schon irgendwie eine sehr komische Familie gewesen sein.
Das definitiv. Die haben aber auch nie behauptet, eine normale Familie zu sein. Das muss man ihnen ja zugute halten.
Der Vater war ja Senator in Lübeck, ne?
Der Großvater in diesem Fall.
Von Thomas Mann, nein, der Vater.
Ach so, ja gut, der Vater von Thomas Mann. Aber im Sinne der manchen Familie ist Thomas Mann ja der Vater.
Ach so, okay. Ich dachte auch noch an Heinrich. Und die Schwestern haben sich doch umgebracht. Insofern eine Generation vorher. Und was danach war, das weiß ich gar nicht. Da kenne ich eigentlich nur Gollum Mann als konservativen Historiker, den wir gerne im Leistungskurs gewälzt und kritisiert haben.
Als Pfeife des Jahres.
Ich fand ihn immer wieder interessant und auch streitbar. Ich fand Gollum Mann als Sekundärquelle im Geschichtsunterricht eigentlich ziemlich gut, weil wir einerseits über die Geschichte uns Gedanken gemacht haben und dann auch über den Historiker, was hat er da eigentlich verzapft? Also am Anfang war das für mich so, ja, das ist ein Historiker, ein berühmter Historiker, sagt Monty Python. Und dann nimmt das immer komische Wendung und ich bin mir nicht mal mehr sicher, mein Geschichtslehrer war eher progressiv, würde ich sagen, ob er das bewusst gemacht hat oder ob das für ihn die beste Quelle war oder ob er, also nee, das waren die beiden Optionen, ob er das als wirkliche Quelle gesehen hat und wir nur drüber gestolpert sind, dass da ein paar komische Sachen waren oder ob er uns ganz bewusst eine Quelle gegeben hat, die streitbar ist, wo man sich dran aufreiben kann. Das könnte durchaus sein. Ich will ihm da nichts Positives, aber auch nichts Negatives unterstellen. Ich fand meinen Geschichtslehrer ziemlich klasse. Deswegen hege ich eher den Verdacht, dass er das bewusst gemacht hat, um uns aufzurütteln.
Ah ja, verstehe. Gollum Mann hat sich inzwischen ja ein bisschen überholt. Das war aber auch eine andere Form der Geschichtsschreibung in den 60ern, 50ern, 60ern, 70ern.
Ja.
Er ist mir in herzlicher Erinnerung aufgrund eines Briefes an die Leser der Zeitschrift Titanic. Ja. Die haben ja damals, als sie gegründet wurden und eine Leserbriefspalte eröffnet haben und aber noch keine Leserbriefe hatten.
Briefe an die Leser.
Wir schreiben Briefe an die Leser, genau.
Das haben sie doch jahrelang gemacht.
Richtig, machen wir heute noch. Und halluzinieren sich herbei, dass die gesamte deutsche Intelligenz und Promi-Riege eben Leser sind. Und so haben sie eben auch einen Brief an Golo Mann geschrieben, anlässlich seiner Ernennung zum Pfeifenraucher des Jahres. Sowas gab es in den 80ern noch. Ne, da gab es den Deutschen Tabakverband und der hat dann immer einen Pfeifenraucher des Jahres gewählt. Es war damals auch tatsächlich so, das müssen wir unseren jüngeren Herren vielleicht erklären, dass Pfeiferauchen damals extrem angesehen war, wenn man intellektuell wirken wollte.
Ja, du wirktest auch distinguiert und so. Ja, ja, ja.
Man hat damals in den Talkshows geraucht.
Oh ja, heftig, ne?
Ja. Und in den Talkshows tauchten dann, wenn die Politiker in den Talkshows auftauchten und besonders intellektuell, selbst Helmut Kohl saß denn da mit Pfeife rum.
Was bei Helmut Kohl völlig fehlplatziert wirkte, ja.
Völlig fehlplatziert war, ja.
Aber Herbert Wehner, der musste.
Herbert Wehner sowieso, ja, das stimmt. Dem hat man es auch abgenommen, obwohl das nun wirklich kein Intellektueller war.
Das stimmt.
Aber Golo Mann war intellektueller und war sehr stolz auf den Titel Pfeifenraucher des Jahres. Die Titanic hat ihm gratuliert. Lieber Golo Mann, schade, dass es diesmal wieder nicht Mann des Jahres geworden ist. Aber der Titel, der noch frei wäre, ist Pfeife des Jahres. Ja, das war eben, die Briefe an die Leser waren eben so herrlich. Unfair.
Ich muss gestehen, als ich meine erste Titanic kaufte, waren da irgendwie 20 Briefe an die Leser circa. Also das war eine richtig lange Reihe und ich kannte so 3 und dachte, irgendwas läuft schief. Am Anfang dachte ich, ja, ja, diese Satiriker, die haben irgendwie ihre eigene Blase. Also damals war die Begrifflichkeit vielleicht noch anders, aber in die Richtung ging es. Bis ich dann später merkte, ich war aus meiner Blase noch bei weitem nicht rausgekommen. Ich hatte einfach überhaupt keinen Plan von irgendwelchen deutschen wichtigen Promis und Intellektuellen. Das hatte mich, glaube ich, lange Zeit nicht berührt. Wahrscheinlich berührt es mich auch heute nur so bedingt. Aber ja. Deswegen fand ich das immer mal wieder ganz schön. Aber am schönsten fand ich, wenn ich da einen Namen entdeckte, den ich schon kannte.
Also mir haben die Briefe an die Leser, ich habe ja nicht so viel Titanic gelesen, war auch nicht so leicht zu bekommen da in der kleinen Stadt, wo ich lebte. Aber was ich ziemlich früh bekommen habe, war den Sammelband Briefe an die Leser. Es gab dann nämlich irgendwann 1986 mal so ein Sammelband der besten Briefe an die Leser aller Titanic-Ausgaben bis dahin. Mhm. Und den habe ich gefunden in meiner 2001 Überraschungsbox. Ich habe mir damals immer so Überraschungsboxen bestellt vom 2001 Verlag. Wie ich darauf gekommen bin, weiß ich nicht.
Ein ganz wunderbarer Verlag.
Ja, ganz, ganz toll.
Der 2001 Verlag hatte ja auch einen Laden in der Grindelallee. Das war immer ein Stöberladen noch in den 90ern auch noch. Ja, ja, ja.
Ja.
Aber ihr hattet bestimmt das kleine Merkheft.
Ja, genau. Ich hatte das Merkheft. Mhm. Richtig. Oder den Merkheft konnte ich das ordern.
Das ja. Merkheft das war so eine Art Katalog, was selber, also das hat natürlich ganz viel beworben, auf einem kleinen DIN A6 Format in ultra kleiner Schrift, so dickes Papier wie bei Bibeln. Das war wirklich, und es war sowas wie 100 Seiten dick, ne? Und das hat man so durchgewühlt, weil es selber so viel Inspiration geboten hat. Das war mit ein Punkt neben der BBC-Serie, weswegen ich auf den Anhalter gekommen bin.
Stimmt, 2001 hat auch den Anhalter rausgegeben.
Genau, in ihrem Verlag Robert und Bernhard oder so hießen die.
Rogner
und Bernhard. Und da waren immer wieder Perlen. Also die haben dann auch immer ein hohes Lied auf ihre ganze Musik irgendwie gesungen. Mein Vater hatte das Merkheft schon seit noch in der Zeit, als es noch keine Bilder enthielt, weil Bilder noch zu aufwendig waren. Und als dann Bilder reinkamen, die waren zwar schlecht gerasterte Schwarz-Weiß-Bilder, aber immerhin, da wurde es für mich irgendwie interessant und dann habe ich da drin gestöbert und fand das total faszinierend. Also das war wirklich ein Quell der Inspiration. War ein ganz toller Verlag.
Diese Kulturform ist nicht mehr zeitgemäß, ne? Und da ging es schon um Print. Und da ging es darum, Printperlen aus der ganzen Welt herauszufischen.
Ja, Und Musikperlen auch. Hatten sie auch.
Ja, auch Musikperlen. Und dein Vater hatte das. Das ist cool. Also da wäre ich so ein bisschen stolz, muss ich sagen.
Aber ja, das ist, ja. Also das war schon das ist cool. es gibt keinen Grund, meinen Vater zu blamen für seinen Medienkonsum. Also er ist ja, okay, ich bin jetzt nicht der Klassik-Fan, aber auch bei der klassischen Musik ist er sehr ausgewählt und steht mehr auf, kam Brahms aus Linz? Nee, Moment, jetzt verwechsel ich das.
Bruckner. Brahms ist Hamburger.
Ja, Bruckner meine ich. Wobei, wenn Musiker aus Hamburg kommen, sind sie meistens geflohen, weil du in Hamburg nichts werden konntest. Ja, muss man ja mal so sagen.
Ja, aber wenn es in Hamburg schon das Brahmshaus gibt und den Brahmsweg und
ja, das fällt denen immer erst ein, wenn es Geld bringt. Also okay. Wobei, das Anfang des Jahres hat doch die Times Hamburg als eine der 52 interessantesten Städte oder besuchenswertesten Städte der Welt benannt. Unter anderem.
Wie recht die Times da hat.
Ja, ja, aber ich glaube, sie haben insbesondere auf die Architektur geschielt und da ist Hamburg ja immer wieder interessant. Also die Elfi ist natürlich ein Punkt. Der unvollendete Elbtower ist sicherlich auch wichtig, so als Mahnmal der Schande. Und der Mahnmal der Schande des Olaf Scholz, muss man vielleicht ergänzen. Und wichtig aber auch, und das haben die, glaube ich, in dem Artikel insbesondere hervorgehoben, ist der begrünte Bunker. Der Hochbunker von St. Pauli. Denn das ist wirklich, wirklich interessant geworden. Ich würde sogar sagen, toll. Ich war allerdings noch nicht oben. Aber das ist etwas, was auf jeden Fall ein Ausflug wert ist und was den Bunker, der ja an sich schon interessant war, das war als Mahnmal, aber auch als städtebauliches Denkmal, den jetzt so erneuert zu haben mit dem grünen Aufsatz, war es schon eine coole Idee gewesen und dass sie es dann wirklich auch durchgezogen haben. Wirklich, wirklich beachtlich.
Ich habe gerade das, wir dürfen ja nicht googeln, aber
ja, du hast in einem Buch nachgeschlagen.
Im Hamburg-Lexikon, das ich hier auf meinem Schreibtisch habe, ja. Johannes Brahms wurde 1833 in Hamburg geboren,
ja.
Ist allerdings in Wien gestorben. Aber
ja, Hamburg. Wien war die Stadt der Musik, nicht Hamburg. So ist das.
Das stimmt, richtig. Ja.
Also da
Hamburg ist sicherlich eine der besuchenswertesten Städte. Das kann ich auch einfach nur bestätigen.
Ja, du bist dann ja auch hingezogen und hier geblieben, ne? Also mehr Besuch geht ja nicht.
Richtig, ja. Mehr Besuch dehnt sich eine Weile aus. Das ist richtig. Ja.
Mein Bier ist alle.
Ein mein Winter Bier ist auch alle.
Frühling gefällt mir sehr gut. Ich weiß, was hattest du jetzt nochmal? Achso, du hattest ein Guinness, ja.
Ich hatte ein Guinness, ja.
Das finde ich, und zwar ein Flaschen-Guinness, das ist wirklich, das entspricht dem Frühling, das gefällt mir.
Und das finde ich auch, ja.
Dann soweit.
Ja, vielen Dank für alles.
Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
und Jan. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder ihr unseren Podcast mögt, hinterlasst gerne eine Bewertung bei Apple, Spotify oder wo ihr sonst Podcasts bewerten könnt. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt gerne an vzzzpodcast auf Blue Sky. Bis zum nächsten Mal.